Tick-Tack, Darlings. Wir können nicht ewig in der Vergangenheit verweilen. Aber das ist genau das, was ich tue, indem ich euch meine Geschichten erzähle, nicht wahr?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Buchim-Podcasts mit Lara und
Elli.
Herzlich willkommen zu einer wieder mal etwas anderen Folge.
Ja, und zwar, wir haben ja bei der Sonderepisode der Leipziger Buchmesse darüber geredet, dass wir die Alina Schmolke im Zug getroffen haben. Und Jetzt haben wir uns gedacht, wir besprechen doch jetzt gleich ihr Buch.
So ein ganz spontan. Deswegen, ganz ihr spontan. Hört es immer noch. Ich bin immer noch heiser. Das liegt daran, dass die Folge von der Leipziger Buchmesse gerade mal vor etwa einer Viertelstunde aufgenommen wurde.
Ja.
Genau.
Ja. Also. Ich werde das heute ein bisschen anders machen, weil die Alina Schmolke ist, wie schon gesagt, Poetry Slam Autorin. Das heißt, diese ganzen Kurzgeschichten, die sie hat, die haben alle ein bestimmtes Thema oder bestimmte Themen im Vordergrund.
Mhm.
Ich sage euch ganz kurz immer den Titel, was so die Hauptsachen in dem Text sind und stelle dann dazu Fragen, die wir dann beantworten. Ist also mehr so ein bisschen Selbstreflexion und alles heute.
Aber Elli,
ja?
Wir haben etwas vergessen.
Was denn?
Wie geht es dir denn heute?
Mir geht's immer noch relativ gut. Ich bin immer noch leicht erkältet.
Ja.
Aber Lara auch.
Wie aber geht's dir, Lara? Lara auch. Mir geht es sehr gut. Ihr werdet heute in dieser Folge, denke ich, sehr viel über uns erfahren.
Mhm.
Ich habe keine dieser Fragen, die Elli sich notiert hat, durchgelesen, deswegen, das wird heute eine spontane Folge.
Ja.
Genauso wie wir sind. Wir machen das, auf das wir Bock haben und let's go.
Ich sag zunächst noch zwei, drei Sachen. Eben die Begegnung im Zug mit der Alina Schmolke war mega cool. Sie ist ein mega cooler Mensch.
Ja.
Wir haben viel und lange geredet. Ich habe jetzt eben ihr Buch durchgelesen und das ist mir einfach wichtig zu sagen. Das Buch ist von ihr selbst illustriert, also die kleinen süßen Zeichnungen, die zwischendurch immer vorkommen, sind von ihr selbst. Mhm. Aufgeteilt ist das Buch in den Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend. Und dann, es ist halt Poetry Slam, das heißt, es gibt so ein bisschen, ja, ich könnte euch auch zwei, drei Sachen rauslesen, finde ich aber, ihr sollt das selber lesen, weil ich finde, das ist so, wie soll ich sagen, auch Interpretationssache mit seinen eigenen Erfahrungen und Gefühlen. Es geht aber vor allem um Alina, um ihre eigenen Erfahrungen, um ihre eigenen Leiden. Deswegen heißt das Buch auch, was bei mir so geht. Wir beginnen zuerst mit dem Morgen. Und zwar das erste Poetry Slam Gedicht heißt Guten Morgen. Darum geht es vor allem um die Angst vor dem Versagen, die ewigen To-Do-Listen, die man sich immer wieder selbst stellt und die Selbstreflexion, die halt ab und zu mal da ist, ab und zu nicht. Da stelle ich die Fragen, wie stehst du morgens auf? Energiegeladen oder aufladebedürftig? Und ich weiß es ganz genau, wie Lara aufsteht.
Du stellst mir die Frage und du weißt die Antwort selbst.
Ja.
Ich stehe auf wie ein nasses Handtuch. Schlapp,
ja.
Schlecht gelaunt.
Ja.
Das Erste, was bei mir angeht, wenn der Wecker aus ist, ist die Musik, einfach um mich irgendwo zu pushen, selbst aufzustehen. Ich bin ganz ein schlechter Aufsteher.
Ja.
Was ich aber gemerkt habe, was mir sehr gut tut, ist, wenn ich am Morgen dusche. Habe ich bisher immer am Abend gemacht.
Ja.
Weil dann stehst du unter der Dusche und dann werde ich zuerst einmal wach.
Ja.
Wie stehst du auch?
Bei mir ist es ganz anders. Ich bin eigentlich, sobald ich wach bin, bin ich wach und habe Energie. Das klingt immer so blöd, weil es gibt auch hier Tage, da geht es mir mal so ein bisschen weniger gut, aber wenn ich einmal wach bin, bin ich eigentlich wach. Dann kann ich auch gleich Frühstück machen, dann ziehe ich mich an, dann putze ich Zähne, also ich brauche nicht noch ewig lange. Ich brauche einen Wecker und ich bin wach.
Ja, also einen Wecker brauche ich eigentlich auch.
Na, es gibt ja die mit den 50.000 Weckern.
Ja.
Da bin ich dann immer schon so genervt, weil ich denke, oh Leute. Ja, aber ich bin dann halt schon wach.
Schön für dich.
Ja, wunderbar, ne? Mhm. Die zweite Frage zu dieser Geschichte. Nimmst du dir morgens schon immer sehr viel vor und hast du Angst, das nicht alles schaffen zu können beziehungsweise zu versagen? Es gibt ja so diese To-Do-Listen, wenn du aufstehst, heute gehe ich arbeiten, dann gehe ich noch einkaufen, dann muss ich noch eine Arbeit fertig schreiben, etc. etc. Hast du solche Listen und hast du Angst davor zu versagen, die nicht zu erreichen?
Ich habe immer solche Listen, deswegen, als du es gerade vorgelesen hast, habe ich mir schon gedacht, Ich habe aber niemals Angst zu versagen, weil ich nach dem schlechten Prinzip lebe. Wenn du es heute nicht besorgen kannst, dann mach's halt morgen.
Mhm. Na, die Alina hat das so beschrieben, dass du halt so Tage hast, jetzt zum Beispiel so ein Sonntag ist immer so ein guter, oder jetzt halt der Ostermontag, wo wir das gerade aufnehmen, wo du aufstehst und denkst, ja, ich sollte heute noch aufräumen, Wäsche machen, sollte vielleicht noch ein bisschen rausgehen und paar.
Ja.
Du hast aber als Mensch gar keinen Antrieb. Und dann sitzt du abends in deinem Bett und denkst, oder starrst halt den ganzen Tag an die Decke, weil du denkst, ich kann heute einfach nicht.
Ja.
Und das ist dann so dieses, ich habe heute nichts geleistet, ich habe heute nichts getan.
Das ist so.
Und dann hast du diese Selbstvorwürfe beziehungsweise diese To-Do-Liste, die sich eigentlich schon wieder erledigt hat. Und das geht mir ganz, ganz oft so.
Ja.
Das ist auch der Grund mit diesem Podcast schneiden. Also wenn ich einen Tag frei habe und ich weiß, ich sollte heute noch Podcast schneiden, ich sollte noch das, ich sollte noch dies, ich sollte noch jenes. Und letztendlich sitze ich meistens in meinem Lesesessen und lese. Mehr mache ich nicht und dann ist Abend und denke ich, scheiße, ich habe schon wieder nichts gemacht. Und also es geht mir ganz häufig so.
Ja, es geht mir schon auch so. Aber das habe ich erstaunlicherweise erst, seit ich ausgezogen bin.
Mhm.
Davor hatte ich es gar nicht.
Ja.
Und ich merke es auch immer so, wenn ich so merke, oh, ich bin völlig eine Art ausgebrannt.
Mhm.
So, es gelingt mir gar nichts bei mir zu Hause, dann gehe ich vielfach zu meinen Eltern.
Ja.
Und da tanke ich dann wieder meine Energie, weil da bin ich viel unbeschwerter, da habe ich diese Sache nicht, weil ich mir denke, ja, ich bin ja nicht zu Hause, ich kann sie ja nicht machen.
Mhm.
Also ich habe das wirklich nur bei mir zu Hause.
Der zweite Slam heißt Dosenthunfisch zum Frühstück und Socken ohne Ende. In diesem Slam geht es um Beziehungsenden, beziehungsweise um das Unverständnis, warum eine Beziehung vorbeigeht. Auch Unverständnis von äußerer Seite und halt darum, einen Abschluss zu finden für sich, was nicht immer so einfach ist. Jetzt ist halt die Frage dazu, hast du schon mal einen Partner beziehungsweise einfach vielleicht auch einen besten Freund gehabt, den du gehen lassen musstest, weil du gemerkt hast, dass ihr einander gar nicht gut tut?
Ist das der, den du mir geschickt hast?
Mhm.
Es hat mir sehr aus der Seele gesprochen, diesen Text zu lesen, den Ellie mir geschickt hat.
Ja.
Ich habe sonst das Buch ja nicht gelesen, noch nicht.
Mhm.
Ich kann dazu antworten,
nur
einfach, weil ich auch aus meiner eigenen Überzeugung sprechen kann. Ja, ich habe vor kurzem meine Beziehung beendet in einem Verständnis mit meinem Freund.
Ja.
Es ist mir überhaupt nicht einfach gefallen und es ging, wir haben wirklich gemerkt, dass wir uns gegenseitig, wir haben uns nicht mehr zugehört. Wir haben aneinander vorbeigeredet, es konnte so nicht weitergehen.
Mhm.
Weil man lässt das halt nicht einfach so einfach gehen, gerade wenn man sehr lange zusammen war.
Ja.
Dass es der richtige Weg ist.
Mhm.
Und ich glaube an die Zukunft und lebe auch dahin.
Ja.
Bei dir?
Bei mir ist es halt, ich habe ja auch nur eine Beziehung bis jetzt und die hält immer noch.
Ja. Ja, Ellie ist genau das Gegenteil. Ich habe meine Beziehung beendet, Ellie ist verlobt.
Ja.
Das darf man, glaube ich, so sagen.
Das darf man so sagen. Wir haben es, glaube ich, im Podcast auch noch gar nicht gesagt. Seit dem 30. Dezember bin ich verlobt.
Ja.
Bei mir ging es so ein bisschen um diese Freundschaften, die ich hinter mir lassen musste, weil viele Sachen passiert sind. Ich hatte zum Beispiel eine Freundschaft aus der Grundschule noch.
Ja.
Und wir waren ewig lang noch befreundet, auch wo ich in die Schweiz gezogen bin. Immer wenn ich in Dresden war, habe ich sie besucht. Wir haben Sachen zusammen gemacht. Und dann hatte sie irgendwann ihren Freund, den damaligen Freund, ist nicht mehr der gleiche wie heute.
Ja.
Und wenn ich dann dort war, hat sie sich nur noch für ihn interessiert. Also ich war dort so als Deko im Prinzip.
Okay.
Und dann habe ich das mit ihr besprochen. Sie hat gesagt, es tut ihr leid und das ist okay gewesen. Dann bin ich mal mit einer anderen Freundin dorthin und wir haben gesagt, wir gehen ein bisschen raus, spazieren, einfach so ein bisschen ein Jugendtreff oder sowas wollten wir machen.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, sie gehen nur mal schnell Zigaretten holen. Und dann haben sie uns dort stehen lassen, zusammen mit ihrem kleinen Bruder damals noch. Und wir haben dort 1,5 Stunden gewartet, dass die irgendwie wieder zurückkommen.
Ja.
Sind nicht gekommen. Und dann sind wir mit ihrem kleinen Bruder wieder zu ihr nach Hause, haben den Bruder dort abgegeben. Ich bin mit einer Freundin wieder zurück zu meiner Oma. Ja. Und habe ihr dann geschrieben, du, die Freundschaft ist beendet. Ich weiß nicht, wo ihr wart. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ihr habt uns 1,5 Stunden stehen lassen.
Ja.
Und ich komme nach Dresden 1 bis 2 Mal im Jahr.
Ja.
Und ich möchte nicht, dass man den roten Teppich für mich ausrollt. Aber wenn du mit mir was doch abmachst, dann möchte ich doch auch Zeit mit dir verbringen.
Ja.
Und dann bist du 2 Stunden weg. Und das hat sich dann so angehäuft immer wieder. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss sagen, ich liebe diese Person immer noch als eine Freundin.
Ja.
Die bedeutet mir eigentlich sehr, sehr viel. Sie ist auch mittlerweile Mama geworden und alles. Finde ich total niedlich. Wir haben wunderschöne Erinnerungen als Kind. Aber ich glaube, in der heutigen Konstellation, so wie ich bin und wie sie ist, würden wir überhaupt nicht mehr funktionieren. Ich glaube wirklich nicht.
Das gibt's.
Mhm. Und das hat mich eben auch ein bisschen dran erinnert, weil meine Mutter mir auch immer wieder gesagt hat, ja, aber ihr seid doch schon ewig lang Freunde. Wollt ihr das nicht wieder aufleben lassen? Das hat halt die Alina dort auch so besprochen, dass sich so andere auch einmischen.
Ja.
Und die ja im Prinzip entweder das, willst du nicht wieder da, also wollt ihr nicht wieder zusammenkommen? Oder, ja, war eh nicht gut für dich oder sowas. Also,
genau.
Dass andere ihren Senf da reingeben müssen.
Es gibt diese 2 Lager. Wieder. Ich glaube, wenn du mit jemandem zusammen warst in einer Beziehung, ist es vielleicht noch krasser als
ja.
In einer Freundschaft.
Ja, ja, klar.
So. Deswegen ist schon die letzte Zeit,
ich
diese 2 Lager zu spüren bekommen habe.
Mhm.
Ich weiß, die Personen meinen es immer gut.
Ja, ja, klar.
Sie wollen nur das Beste für mich, aber es hat es halt auch nicht einfacher gemacht.
Nein, gar nicht.
Das ist halt, ja.
Ja.
Ich denke, da muss man sich gut abgrenzen können und mhm. gut entscheiden können, was für einen das Beste ist.
Mhm. Wir beenden dieses Thema. Der 3. Slam heißt, ich packe meinen Karton und nehme mit. Das geht so um die 1. eigene Wohnung, das, was du schon mal angeschnitten hast vorher.
Ja.
Den Zwiespalt seiner Eltern, beziehungsweise seinen Elternteil, bei Alina war es nur die Mutter, verlassen zu müssen. Und da wollte ich natürlich dann fragen, wie war deine Erfahrung bei deinem Auszug, beziehungsweise wie war die Trennung für dich von deinen Eltern?
Schwer.
Schwer.
War schwer.
Ja.
Aber ich habe auch gemerkt, dass es auch für sie sehr schwer war.
Mhm.
Man muss sagen, ich habe eine kleine Schwester. Diese kleine Schwester ist doch auch schon über 20.
Mhm.
Aber sie war schon immer die viel selbstständigere als ich.
Ja.
Ich war immer so etwas, ich denke, das Nesthäkchen, wenn man es so nennen möchte. Dementsprechend kam es auch sehr plötzlich, weil ich habe mich beworben für diese Wohnung, habe ihr nichts gesagt.
Mhm.
Habe eigentlich erst nach dem Bescheid, dass ich ausziehe, habe ich es ihnen gesagt und sie haben mich ausgelacht.
Mhm.
Sie haben gesagt, na, du machst Scherze, das schaffst du nicht. Und auch immer wieder so in der Zeit, bis ich dann wirklich ausgezogen sind so Sprüche gefallen wie, ich bin ein sehr schlechter, man muss wissen, ich koche nicht oft, habe bis dahin nicht oft gekocht.
Ja.
So wie ich mich dann ernähren würde oder dass ich keine Wäsche waschen kann und so Sachen. Es hört sich jetzt viel krasser an, als es ist.
Ja, unsere
Familie ist recht direkt. Keine Ahnung, kann man das so sagen?
Ja, klar.
Aber an diesen Aussagen habe ich gemerkt, dass es ihnen auch sehr schwer fiel, mich gehen zu lassen und auch diesen Sommer schon meine Schwester gehen zu lassen. Das wird dann auch wieder
schwierig.
Sehr schwierig. Von dem her, aber auch für mich war das sehr schwer. Nicht aus den genannten Gründen, dass ich mich nicht ernähren könnte. Also, Ja. Entschuldigung. Spätestens seit Lieferando ist das auch möglich.
Ja.
Nein, aber wie soll ich das sagen? Ich hab die Liebe gespürt.
Ja.
Durch diese neckischen, dummen Kommentare und
ja.
Ja. Ich würde auch nicht mehr zurückgehen. Ich weiß, das haben mir alle gesagt, die schon ausgezogen sind vor mir, dass sie nicht mehr zurück wollen würden. Aber ich muss sagen, ich könnte es nicht mehr. Ich kann ein paar Tage da leben und so, aber ich brauche meinen Raum und meine Freiheit. Und das ist das, was ich sehr lange, ich glaube, seit ich 14 war, vermisst habe.
Ja.
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 Bei dir?
Du
bist ja direkt mit deinem Freund zusammengezogen.
Genau, also das war gleich nach der Lehre. Ich habe ja Optikerinlehre gemacht und meine Mutter hatte gerade dort im Frühling auch einen neuen Lebenspartner kennengelernt. Und weil ich ja sowieso ausziehen wollte, haben wir gesagt, wir ziehen beide aus dieser Wohnung aus. Ja. Sie zieht mit ihm zusammen, ich ziehe mit meinem Freund zusammen. Und es war so ein bisschen, ich habe sehr drunter gelitten. Weil ich liebe meine Mutter über alles. Wir sind auch viel durch dick und dünn gegangen.
Ja.
Und umso näher das kam, umso mehr habe ich geweint.
Wirklich?
Ja. Und ich war immer erstaunt, dass meine Mutter nicht geweint hat. Weil normalerweise ist meine Mutter so ein bisschen, wie soll ich sagen, anhänglicher gewesen als ich.
Wirklich?
Ja. Und ich habe dann auch...
Hätte ich nicht gedacht.
Doch. Wo ich ausgezogen bin, habe ich ihr gesagt, dass mich das so auch ein bisschen verletzt hat, dass sie so gar keine Gefühlsregung gezeigt hat, wo ich ausgezogen bin.
Hast du eine Latte?
Ja, ich weiß. Aber eben, ich war dort auch leicht emotional aufgewühlt. Sie hat mir im Nachhinein erklärt, und das ist auch schon immer so gewesen, sie hat, wie ich, eigentlich immer so eine verzögerte Reaktion. Meine Mutter hat nachher sehr viel geweint. Da war ich schon längst über den Berg drüber und Gott sei Dank wohne ich jetzt alleine.
Ja.
Aber auch das, was du gesagt hast, dieses wegen dem Kochen und so. Ich durfte bei meiner Mutter nie kochen, weil ich halt ein Tollpatsch bin.
Ja.
Und sie immer Angst hatte, dass ich die Küche zu sehr zumülle oder dass ich mir weh tue, etc.
Ja.
Und im Nachhinein habe ich dann hier in meiner Wohnung kochen gelernt. Meine Mutter lobt mich immer dafür, wie gut ich kochen kann.
Du kannst sehr gut kochen.
Und das ist aber auch so ein Entwicklungsschritt für mich gewesen, auch so mal wegzukommen.
Ja.
Weil ich habe seitdem auch viel mehr gemacht.
Ja.
Also eben, ich habe kochen gelernt, ich habe zwei Katzen.
Ja, du hast Haustiere,
ich habe Haustiere, ich habe Verantwortung übernommen, was früher meine Mutter auch immer übernommen hat. Wir hatten mal zwei Hasen, Molly und Klopfer.
Oh.
Und die habe ich am Anfang mega cool gefunden, dann haben die mich aber immer in die Finger gebissen und dann hatte ich total Angst vor denen.
Ja.
Letztendlich waren es dann die Hasen meiner Mutter, weil ich die nicht mal mehr anfassen wollte, weil ich so Panik vor denen hatte.
Ja.
Und dann eben die Katzen, um die habe ich mich gekümmert. Also es war für mich ein rechter Schritt, dass ich mich entwickeln konnte. Aber ich merke auch jetzt noch, ich sehe meine Mutter weniger. Und es nagt an uns beiden, dass wir uns so selten sehen. Weil sie wohnt ja auch eine Stunde entfernt.
Ja, es wird dann auch mal besser. Ich denke spätestens, wenn sie dann Oma wird, wird sie sicher in deine Nähe
ziehen. Wartet ja schon drauf. Der letzte Slam von dem Kapitel morgens heißt, was geht bei mir? Das ist immer so die Rechtfertigung über das Leben. Eben wenn sie zum Beispiel so auf Familienfeste geht, muss sie sich immer rechtfertigen, was sie macht, was sie tut.
Ja.
Ne?
Man kennt sie.
Und auch dieses Bewusstwerden, dass man eigentlich auch Zeit hat. Man hat immer das Gefühl, man hat für nichts Zeit.
Ja.
Und da habe ich einfach so die zwei Fragen dann mir aufgeschrieben. Was geht so bei dir? Mal so ehrlich. Und hast du das Gefühl, dich öfter für dein Leben rechtfertigen zu müssen, so wie du es lebst?
Ja und ja.
Ja und ja.
Ich muss mich sehr oft rechtfertigen über mein Leben, da ich, meine Freunde werden es wissen, eine Person bin, die sehr wenig Zeit hat. Einfach weil ich überall dabei bin. Sei es bei Podcasts, hier. Sei es in meinen anderen Hobbys, ich spiele Basketball, ich fotografiere, das ist so, ich bin eigentlich immer ausgebucht, ich habe sehr viele Freunde, die ich alle gern sehen würde.
Mhm.
Ich bin viel auf Konzerte, ich liebe Musik. Dementsprechend habe ich wirklich sehr selten Zeit,
ja.
Zumindest Termine zu finden, ist relativ schwer. Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen? Mit dir habe ich erstaunlicherweise sehr oft Zeit.
Ich wollte gerade sagen, wir haben uns in letzter Zeit sehr viel gesehen.
Sehr viel gesehen.
Aber ich bin auch nicht die Person, die das irgendjemanden übel nimmt, wenn er mal keine Zeit hat.
Ja.
Oder wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin sagt, wir haben jetzt heute zum Beispiel irgendwas abgemacht. Ja. Und die sagt, du, es geht mir einfach nicht gut. Können wir das absagen? Ich bin die Letzte, die sauer darüber ist.
Oh, weil das bin ich ja auch nicht.
Weil ich das halt so verstehe und deswegen, ich merke das ab und zu gar nicht, wenn wir uns 2-3 Monate nicht sehen.
Ja, aber das ist bei mir, habe ich das auch antrainiert. Also das, mir meine Freunde das einfach nicht übel nehmen sollen, weil es war bei mir nie anders, seit meinem 16. Lebensjahr. Deswegen, ich denke sicher, ich hätte mehr Zeit. Ich denke, es ist irgendwo auch ein Entfliehen.
Ja.
Indem ich mich beschäftige, weil ich mich dann nicht mit mir und meinem Haushalt auseinandersetzen muss. Das ist schon so.
Mhm.
Was bei mir so geht, es geht nicht viel. Ich stürze mich in Bücher, ich versuche meine Beziehungen zu verarbeiten irgendwie mich selber wieder einzuordnen. Wir waren zusammen, seit wir Teenager waren.
Mhm. Ihr habt euch auch mit 17 kennengelernt, oder?
Ich war 16.
16.
Ja. Also das sind jetzt doch schon mehr als 7 Jahre.
Mhm.
Und ich lerne mich aktuell neu kennen. Oder irgendwie bin ich wieder wie ein Teenager. Keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Irgendwie bin ich so wie damals und irgendwie bin ich überhaupt nicht so, sondern...
Ja, so eine Fusion aus der Teenager-Lage und der Erwachsenen-Lage.
Aber ich merke so die letzte Zeit oder auch jetzt so aktuell, was mir wirklich Spaß macht, was mir wichtig ist.
Mhm.
Und das dazu gehört sicher an erster Stelle dieser Podcast,
mhm.
weil ich liebe es, mit dir aufzunehmen. Ich liebe dich.
Und ja, ich liebe dich auch, Schatz.
Ich liebe Bücher.
Aber es ist auch gerade so eine Folge wie heute. Es sind Themen, die tun ab und zu ziemlich weh. Ja. Aber ich finde das auch immer so schön, weil wir lernen uns ja auch immer neu kennen. Ihr lernt uns mehr kennen. Es ist einfach so eine, wie soll ich sagen, wir lernen uns bei jeder Podcast-Folge neu kennen, weil wir immer wieder neue Gespräche haben, neue Fragen.
Es ist eine Art, um neue Gespräche zu führen. Das ist schon so absolut, das denke ich auch. Ja. Weil wie intensiv besprichst du mit deinen Freunden wirklich deine Bücher? Was geht bei dir so?
Ja, das ist auch dieser Grund, warum wir eigentlich so lange keine Podcasts mehr aufgenommen haben. Wie gesagt, ich bin verlobt seit Dezember. Ich habe mich auch viel jetzt in den Podcast auch mehr reingestürzt wieder. Ich habe einen neuen Job, in dem ich mich erstmal zurechtfinden muss. Es geht relativ viel und das ist jetzt für mich der wichtigere Teil. Ich habe das Gefühl, ich muss mich oft in meinem Leben rechtfertigen, aber immer vor mir selbst. Mache ich das Richtige? Bin ich jetzt auf einem besseren Weg als vorher? Vorher war meine Arbeitssituation weniger toll, muss ich mal so sagen.
Ich habe das Gefühl schon.
Also es ist jetzt ein guter Weg für mich, ja.
Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube...
Doch, ich bin glücklicher. Ich habe auch gemerkt, es gibt Vorgesetzte, die interessieren sich für dich.
Ja.
Und ich war total perplex, als meine Chefin mich mal gefragt hat, hey, ich merke, du bist aufgewühlt, was ist denn los? Und ich habe die komplett perplex angeguckt. Echt? Interessierst du? Also, weil ich das vorher gar nicht so kannte.
Ja.
Weil das, also, ja, ich hatte schon mal einen netteren Chef, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich kann mit denen so offen sein.
Ja.
Ich muss auch jetzt mich erstmal wieder dran erinnern, dass ich auch nur menschlich bin, dass ich nicht nur arbeiten gehe, sondern dass ich auch eine gewisse Interaktion mit meinen Mitarbeitern pflegen kann und muss.
Da habe ich eine Frage dazu.
Ja.
Du hast vor deinem jetzigen Job in einer Art Verkauf gearbeitet.
Mhm.
Man kann sagen, du hast im Verkauf gearbeitet.
Ja.
Hast du das Gefühl, in deinem jetzigen Job kannst du mehr du sein oder dass du das Gefühl hast, dass du weniger eine Rolle spielst?
Ja.
Weil ich vielfach das Gefühl habe, wenn ich so den ganzen Tag arbeite und ich arbeite auch in einer Art Verkauf, andere Branche aber, selbes Thema, dass ich vielfach, wenn ich den ganzen Tag arbeite, sagen wir von 8 bis 6:30, dass es für mich eine Zeit gab, jetzt ist es wieder weniger so, aber dass ich das Gefühl hatte, ich muss mich verstellen, ich muss eine glücklichere, unbeschwertere Version meiner selbst sein.
Ja.
Und wenn du von 8 bis 6:30 abends arbeitest, kommst du nach Hause, und ich hatte vielfach die Situation, dass ich dann da saß und wie gar nicht wusste, wer bin ich eigentlich.
Ja.
Bin ich das, was ich da spiele oder verkörpere, oder was bin ich denn?
Das ging mir eben, also das, was du sagst, ist richtig, mir ging es genauso. Also ich war Optikerin. Und du berätst den ganzen Tag Menschen, ja, die Brille steht ihnen super, aber die Brille würde ich jetzt weniger empfehlen. Ich hatte auch dort, muss ich dazu sagen, ich war vielleicht nicht die beste Verkäuferin, weil ich einfach zu ehrlich war. Ich habe vielen, wie heißt es, Kunden auch gesagt, ey, das Glas nimmst du einfach nicht, weil es nicht Sinn macht, mit so einer Mini-Korrektur so ein Glas für 700-800 Franken pro Glas übrigens zu nehmen.
Ja.
Aber ich habe auch dort immer das Gefühl gehabt, du hast dich komplett vergessen, weil du hast den ganzen Tag für die Kunden gelebt. Du hast dich mit ihren Problemen beschäftigt.
Genau.
Und jetzt bin ich ja in einer Arztpraxis. Ich habe immer noch mit Menschen zu tun. Aber ich muss jetzt auch nicht mehr, wie soll ich sagen, so diesen engen Kontakt pflegen.
Suchen.
Wir reden nicht eine Stunde. Ich rede mit den Patienten vielleicht mal eine halbe Stunde oder sowas. Aber auch nicht, weil ich denen was verkaufen muss, möchte, etc., sondern einfach, hey, wie geht's ihnen, vielleicht auch ein bisschen beruhigen, wenn sie ein bisschen Angst haben vor gewissen Operationen, so ein bisschen auch sonst Gespräche, die interessieren sich halt mehr für dich als Mensch, als für dich als Verkäufer.
Ja.
Und das finde ich jetzt halt sehr befreiend, wo ich mich auch erstmal dran gewöhnen muss, weil die Leute fragen halt, hey, wie sind sie denn hier dazu gekommen und wie und was und wo. Also es geht viel mehr um dich als Mensch.
Ja.
Und was jetzt der Vorteil ist, ich habe jetzt die Wochenenden frei und ich habe nie gedacht, dass das so eine Rolle spielt. Ich habe immer gesagt, boah, in der Woche frei haben, einfach mal so einen Break zwischendurch, ist übelst geil.
Ja.
Aber ich merke,
die Regeneration ist halt viel besser.
Die Regeneration ist viel besser.
Ja.
Du hast auch auf einmal Zeit, weil ich habe jetzt halt Praxisstunden von 8 bis 17 Uhr.
Ja.
Da kannst du auch danach nochmal einkaufen. Also ist ja alles völlig in der Regel. Und du hast auch so, wie soll ich sagen, die Woche geht auch so schnell vorbei, weil du hast 5 Tage und dann ist weg. Und so hast du halt wie 3 Tage gehabt, 1 Tag frei und dann nochmal 2 Tage.
Ja.
Also es ist so mehr Rhythmus drin als im Verkauf, weil du hast im Verkauf meistens auch nicht am Samstag frei.
Damit habe ich auch sehr viel Mühe mit, das schließt wahrscheinlich die Frage zuvor, mit den To-Do-Listen und so. Ja. Wenn du einfach jede Woche an einem anderen Tag frei hast, kommt dein Rhythmus völlig durcheinander. Ich denke gerade so an einen Haushalt.
Mhm.
Wann machst du den Haushalt? Manchmal habe ich, keine Ahnung, sagen wir am Freitag frei, in der nächsten Woche habe ich am Montag frei, dann sind das was, 4 Tage?
Ja.
Unterschied, dann putzt du nicht nochmal.
Mhm.
Aber dann musst du es unter der Woche machen, und ich bin circa zwischen 8:30 und 9:30 zu Hause.
Mhm.
Und dann saugst du nicht mehr, dann, keine Ahnung, weißt du?
Ja, ja.
Und dann verschiebt sich wieder. Und in der nächsten Woche hast du zum Beispiel wieder freitags frei. Dann hast du irgendwie gefühlt 2 Wochen auseinander.
Weil ich habe einfach vorher so gemacht, ich hatte meistens am Dienstag frei. Ja. Das heißt, du hast einen Tag frei, Sonntag.
Ja.
Dann hast du Montag, wo du arbeitest, bist ja noch ein bisschen so im Wochenendfeeling, ist halt Montag. Dann hast du am Dienstag wieder frei.
Ja.
Und an dem Dienstag war ich so ruhelos, weil ich habe ja noch Energie für die Woche.
Ja.
Und dann habe ich halt aufgeräumt und dementsprechend dann sauber gemacht, habe mich um die Katzen gekümmert, bin vielleicht ein bisschen spazieren gegangen. War auch alles Stress. Und dann bist du halt, dann hast du wie den Tag auch nicht frei gehabt, sondern du hast ja für dich mal was gemacht. Du hast für dich gearbeitet, dass es in deiner Wohnung nicht aussieht wie ein Saustall.
Genau.
Und dann von Mittwoch wieder bis Samstag hast du wieder gearbeitet.
Ja.
Und Sonntag war wieder so dieser eine Tag frei, wo du vielleicht auch wieder aufräumen musstest, weil es einfach schon wieder aussah wie im Saustall. Oder wo du halt endlich mal soziale Kontakte gepflegt hast.
Das ist so.
Und das ist so dieser ewige Kreislauf gewesen, wo ich jetzt sagen muss.
Aber ich muss sagen, das, was du jetzt am Anfang beschrieben hast mit dem Dienstag, das ist so, habe ich auch. Weil ich habe auch viel am Dienstag frei.
Mhm.
Aber ich mache das noch gerne.
Ja, eben, es hat Vor- und Nachteile.
Am Dienstag muss ich sagen, da hast du noch voll die Energie und dann, ja, und deswegen, ich mache das dann auch gerne.
Mhm.
Also ich weiß nicht, ich finde es nicht so schlimm.
Wir kommen zum zweiten Kapitel, dem Mittag. Hier habe ich 3 Slams zusammengefasst, nämlich das Thema Sexismus.
Okay.
hat sie sehr gut beschrieben auch wieder. Geht natürlich um Diskriminierung, um so Phrasen von gewissen Personen. So, sie hat jetzt hier eins geschrieben, das muss ich ganz kurz zitieren. Die muss nur mal ordentlich rangenommen werden. Sind so diese typischen Sprüche anscheinend in München. Und halt diese Anziehdebatte. Wenn du zu wenig anhast, bist du eine Schlampe. Wenn du zu viel anhast, bist du Devo. Also, du kannst nie wirklich richtig machen als Frau. Und hier ist natürlich meine Frage. Was ist die schlimmste Geschichte, die dir mal widerfahren ist als junge Frau? Oder hast du schon selber so ein paar, wie soll ich sagen, Sachen mit Anne erleben müssen?
Definitiv, ja. Mhm. Ich kann auf die Geschichte nicht groß eingehen. Ich habe mich mal fast mit jemandem geprügelt.
Ja.
Weil der genau so einen Satz gesagt hat, wie du den ersten genannt hast. Ich zitiere ihn nicht mehr.
Ja.
Aber das war für mich so ein Unverständnis.
Ja.
Da war so ein Unverständnis in mir, dass ich einfach ausgerastet bin.
Ja.
Es ist nicht zu einer Schlägerei gekommen, muss ich sagen, ich bin kein Agro.
Ja, nein, ist sie nicht.
Aber
es gibt so eine gewisse Grenze bei jeder Frau, glaube ich, und wir sind halt, also das, was mir jetzt erst vor 2 Wochen passiert ist, da waren wir im Irish Pub mit Freundinnen. Ich habe mit irgendjemandem geredet und hinter mir war ein Tisch mit 5 Männern. Und die haben sich die ganze Zeit, und die haben auch immer so komisch rübergeguckt. Und ich dachte, was ist denn mit denen, ne? Und dann sagt der eine in übelster Lautstärke, die muss nur mal richtig gejätet werden. Also wie so Unkraut, ne? Frauen sind Unkraut. Da habe ich mich zu denen rumgedreht und die haben mich komplett geschockt angeguckt. Ich so, ja, überlegt mal bitte, was ihr sagt und wie ihr es sagt, ne? Das sind so Sachen, die erlebt man auch häufiger.
Ja.
Vielleicht nicht nur als Frauen, muss ich dazu sagen, aber es fällt halt einer Frau immer mehr auf, was so läuft um sie herum. Und vor allem diese Anziehdebatte. Ich bin jemand, ich habe nicht so gerne negative Ausschnitte. Ich habe nicht so gern so knappe Hosen, Rock etc. Und das hat mir, also ich habe viele Freundinnen, die sagen, ja, du darfst auch gerne mal was zeigen, weil ich habe jetzt nicht den schlechtesten Körper, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist so das. Und als Kind wurde mir ja auch immer wieder gesagt, zieh dich nicht zu knapp an, sonst musst du dich ja nicht wundern, was passieren könnte. Und das sind so diese Sprüche, die hallen bis heute in meinem Kopf mit. Und bis heute denke ich mir, was hat die anderen das anzugehen, was ich trage, in was ich mich wohlfühle. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich nicht gerne Ausschnitt trage, warum ich nicht gerne kurze Hosen trage, weil ich mich bis heute wegen diesem Satz extrem unwohl fühle.
Ich denke, das, was du da ansprichst, ist schon fast zu konkret. Ich denke, du müsstest allgemein den Sexismus ansprechen.
Ja, ja.
Du müsstest ansprechen.
Aber das wäre ein ewiges Thema, genau. Da hätten wir eine eigene Podcast-Folge.
Genau, einen eigenen Podcast. Dann müsstest du darauf eingehen, warum ein Mann, der viele Frauen bezirzt, keine Schlampe ist, um es so auszudrücken, während eine Frau, die mit mehreren Männern Verkehr hat, direkt als Prostituierte bezeichnet wird.
Ja.
Also, ich meine, das sind die Grundthemen, die einfach, das sind auch Sachen, die soll man auch nicht einfach so hinnehmen. Die müssen angesprochen werden und da muss sich etwas ändern. Und ich bin ein Mensch, meine Freunde wissen's, ich sag das oft, ich bin ein sehr, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich akzeptieren will und was nicht.
Ja.
Und Sexismus und das gehören für mich absolut dazu und ich finde, das soll man nicht einfach so hinnehmen und jeder Mensch ist so, wie er ist.
Ja.
Jeder Mensch soll so sein, wie er sein möchte. Ja, das ist sicher ein schwieriges Thema, weil irgendwo kannst du alles tot diskutieren, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Der nächste Slam, beziehungsweise die nächsten Slams, ich habe auch hier wieder zusammengefasst, von Brüsten und Trampolinen. Und von Brüsten und Tomaten.
Nice.
Da geht es so im Großen und Ganzen einfach um die Größe der Brüste, die Frauen reduzieren auf die Brüste und so diese ständigen Meinungen von anderen über deine Brüste. Ich habe noch nie so viel Brüste gesagt. Und Brust-OPs. Und hier habe ich einfach, es geht wirklich im Großen und Ganzen einfach drum, dass die Alina da sehr viele Sachen erlebt hat. Das ist auch das, was sie schildert in ihren Slams.
Ja.
Sie hat auch eine Brust-OP machen lassen und da kamen eben dann so Sachen wie schade, dass du die Brust verkleinern lässt. Ich hoffe aber trotzdem, es geht dir gut. Und das fand sie einfach so, was geht dich das an? Und jetzt hier die Frage. Hatte ich schon mal jemand wegen deiner Brüste diskriminiert, angesprochen, etc.? Wie fühlst du dich denn mit deiner Körbchengröße? Es ist so ein komisches Thema, aber ich finde das eigentlich zu diesem Buch, wir sollten viel offener darüber sprechen. Das sagt sie auch selbst, aber...
Du, bei mir, das ist so groß alles, da kannst du gar nicht so ein großes drüber Thema. Sprechen. Nein, ja, das ist jetzt richtig eingebildet. Also, ja. Wer mich kennt, der weiß, dass ich doch gut bestückt bin, glaube ich. Kann man sagen, normal.
Du hast Holz vor der Hütte, ja.
Genau. Heißt ja nicht, dass das Größer immer besser ist, weißt Nein. du?
Das ist auch das, was bei den Slams mir vor allem noch im Gedächtnis geblieben ist. Sie hat gesagt, sie hat, als sie kleiner war, Teenager, haben alle schon angefangen, Brüste zu bekommen.
Ja.
Sie hatte noch keine und sie hat sich dafür geschämt.
Ja.
Es ging mir genau gleich.
Okay.
Und auf einmal hatte sie die größten, weil einfach von der Veranlagung her, und dann hatte sie halt auch Rückenschmerzen.
Ja.
Und dann hat sie sich halt dazu entschieden, fürs Gesundheitliche, für sich, dass sie eine Brustverkleinerung machen möchte. Und da wurden
Ist eben ja die absolut ganzen, legitim.
Da wurden eben auch diese ganzen Kommentare gebracht, ja, mega schade. Wurde aber auch öfter angesprochen, dass sie zu große hätte, also etc.
Du kannst es ja schlussendlich niemandem recht machen.
Nein, also ich bin zufrieden. Ich habe jetzt, wie soll ich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass mich jemand auf die Brüste reduziert hat. Gott sei Dank, ich möchte das auf Holz klopfen. Aber ich finde, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dann immer so... Also es gibt keine perfekte Größe.
Nein.
Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das immer tot diskutieren wollen. Was wären denn die perfekten Brüste?
Ach.
Wo ich immer denke, ist doch scheißegal.
Ja, also ich muss dazu jetzt sagen, das wollte ich vorhin schon sagen, ich werde sehr viel reduziert, nicht auf meine Brüste, sondern auf meinen Hintern.
Mhm.
Ich werde sehr oft darauf angesprochen, dass es auch sehr schön anzusehen ist, wobei ich mir denke, mit einer Hose,
ja,
kann man auch viel formen.
Ja.
Nein, ich bin recht gut bestückt und wäre aber gerne weniger bestückt, so muss ich sagen. Ich finde, bei mir, es kommt doch oft der Kommentar, vielleicht kannst du das relaten oder nicht, wenn du eine Freundin hast, die weniger Brüste hat und ich sage, aber die sind ja schön, wenn sie sagt, sie findet sie nicht schön. Und sie dann sagt, ja, du kannst gut sagen, du hast ja viel. Ich mir denke, ja, aber ich hätte eigentlich lieber deine. Also, weißt du?
Ja.
Was ich meine, so.
Ja,
also. Das heißt ja nicht nur, weil ich größere Brüste habe, dass ich das auch so gut finde. Das. Ich bin aber auch ein Mensch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht. Nie.
Ja.
Ich habe mir nie Sorgen gemacht, dass ich irgendwie irgendwo hinten nach hinke mit der Entwicklung oder was weiß ich was. Das Äußerliche war mir eigentlich nie wichtig. Habe ich auch nie wahrgenommen bei anderen Menschen so. In der Pubertät war es dann wieder ein bisschen anders, aber ja, so durch die Pubertät und eigentlich durch dort auch viel so das Unsichere, denke ich, hat es bei mir auch sehr viel kaputt gemacht. Ich denke doch öfters darüber nach.
Ja.
Auch wenn ich gerne sagen würde, ich bin immun dagegen. Aber doch, ich werde sehr viel auf meinen Hintern reduziert, nicht auf meine Brüste.
Ja.
Ja.
Ich finde einfach immer, also mir war das schon immer egal,
genau.
wie andere
das so ist es hatten. Doch.
Das, was mich immer, das Einzige, wenn ich was gesagt habe, ist, wenn sie sagen, ich habe so Rückenschmerzen gehabt und die haben halt eine E, wo ich sage, willst du nicht verkleinern aus gesundheitlichen Gründen.
Ja.
Also ich hatte eine, die war mit mir in der Schule, die hatte, glaube ich, auch eine E, die war aber sehr schlank. Die hatte einfach eine gute Veranlagung, sage ich jetzt mal. Und die hat ständig Rückenschmerzen gehabt. Ich so, das wundert mich nicht, weil das Gewicht, was dort vorne dran ist, ja, aber auch da wieder.
Die hat sie immer noch nicht verkleinern lassen.
Nein. Aber das ist halt so dieses, Es ist auch ihre Entscheidung, ne?
Weißt du, wir sprechen ja die ganze Zeit vom gesundheitlichen Verkleinern. Ich denke, man darf auch darüber reden, dass wenn sich jemand absolut nicht wohlfühlt in seinem Körper, der die Brüste vergrößern.
Ja,
das finde ich. Ich rede auch hier nicht von Wassermelonengröße, ich rede hier von einer ganz normalen Körbchengröße, mit der man sich danach schöner fühlt. Finde ich, ist das etwas, das absolut legitim ist und überhaupt kein Spott nach sich ziehen sollte.
Ich hab zum Beispiel eine Cousine, die hatte, glaube ich, immer ein bisschen mehr als ich, und dann ist sie schwanger geworden und auf einmal hat sie wirklich, also nichts mehr. Und sie hat gesagt, sie fühlt sich so unwohl seit der Schwangerschaft, weil sie aussehen würde wie ein Junge, dass sie gesagt hat, ich mache jetzt eine Brustvergrößerung und jetzt hat sie wieder normale, also das, was sie sich gewünscht hat. Das sind keine Wassermelonen, aber es ist dieses Tomätchen, sage ich jetzt mal so.
Aber weißt du, das ist doch einfach wieder so ein Thema, diese Podcast-Folge könnte ewig dauern.
Ja.
Von dem Menschen sind einfach extrem daran interessiert, sich in dein Leben einzumischen.
Ja.
Ich sage nicht, dass ich überhaupt nicht jemand bin, der sich in andere Leben einmischt. Ich denke einfach, dass man das mal generalisieren kann.
Ja.
Und sagen sollte, dass das einfach mich manchmal doch etwas abfuckt.
Ja.
Ganz ums Deutsch auszusprechen.
Ich merke auch hin und wieder, das mache ich nicht mal absichtlich. Ich mache mir halt, wenn jemand mir zum Beispiel sagt, ich habe Rückenschmerzen, ich mache mir halt Sorgen um denjenigen.
Ja, du bist eine Katastrophe.
Und dann kommt nämlich so dieser, also dann kommt halt diese Meinung, ja, das könnte ja davon kommen, ich will ja dem anderen helfen. Dann habe ich aber auch meine Meinung wieder nicht für mich behalten. Und das ist halt dieses, wo beginnt konstruktive Kritik?
Schlussendlich bin ich aber doch auch einer Meinung mit dem, dass ich sage, du sagst es ja nicht aus irgendwelchen Schadensgründen.
Nein, gar nicht.
Sondern du willst ja einer Person nur helfen und schlussendlich ist es eigentlich egal, weil es kommt nur darauf an, wie die andere Person darauf reagiert, wie sie es aufnimmt.
Ja.
Man kann sich darüber aufregen und ich weiß, das widerspricht jetzt gerade meinem Satz von davor, aber schlussendlich machst du dir selber die Welt.
Ja.
Also du entscheidest, wie du auf etwas reagierst.
Ja.
Wie du etwas an dich heranlässt.
Ja.
Und ich denke, so im Grunde genommen, wenn wir jetzt über das Themen reden, fuckt es mich ab, absolut. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch kein Mensch, der mit meiner Meinung hinterm Berg bleibt. Ja. Ich bin ein Mensch, ich sage, was ich denke und überlege mir nicht tausendmal, was eine andere Person darüber, wie das eine andere Person aufnehmen könnte.
Ja.
Und das ist eigentlich grundsätzlich die Entscheidung. Es ist die Entscheidung, wie du auf etwas reagierst, auf eine Situation. Mhm. Auf eine Situation, in der jemand dir einen Kommentar schreibt zu deiner Brustverkleinerung. Boah, voll schade, dass du das gemacht hast. Schlussendlich sind wir uns einig, solch einen Menschen kannst du in die Tonne werfen.
Ja.
Kannst du den Kommentar löschen.
Ja.
Natürlich wird es dich im ersten Moment treffen, aber du machst deine Welt und du solltest entscheiden, wie es dir damit geht oder wie weit du etwas an dich heranlässt.
Ja.
Ich finde, solche Sachen sollten dich immer pushen.
Ja.
Niemals herunterziehen. Aber das ist meine Meinung.
Also wir sind gerade mal in der Hälfte des Buches. Ich weiß.
Ach, scheiße.
Ja.
Also vielleicht wird es eine Doppelfolge.
Vielleicht wird es eine Doppelfolge. Sollen wir eine Doppelfolge draus machen?
Können wir.
Ja. Das letzte, was wir jetzt noch besprechen, ist von Karotten und anderen Triggern. Es geht dabei um Freundschaften, die sich auseinanderleben und den Mut, auch dazu zu stehen.
Weißt du, was ich dachte, als du das vorgelesen hast? Kurz mal mit das Humor hineinzubringen.
Nein.
Von Karotten und anderen Triggern.
Mhm.
Von der Sexualisierung von Gemüse. Oh, so Aubergine oder so.
Ja.
Okay, Entschuldigung.
Nein. Da geht es vor allem drum, dass man eben zum Beispiel sich mit einer Freundin trifft, die man schon seit Jahren nicht mehr so fühlt, sage ich jetzt mal, mit der man sich eigentlich noch gezwungenermaßen trifft, weil man denkt, ja, man will die Freundschaft nicht einschlafen lassen und man merkt aber, ich habe eigentlich gar keine Lust auf dich. Also so gar nicht.
Ja.
Da ist natürlich dann auch die Frage, Sind Freundschaften bei dir schon zerbrochen? Wenn ja, warum? Ich habe dir vorher meine Geschichte erzählt. Das heißt, ich lasse mich jetzt das mal von dieser Frage aus, weil natürlich sind auch noch andere Freundschaften zerbrochen, aber...
Also Freundschaften zerbrochen sind sicherlich.
Ja.
Ich denke, ich bin eine der wenigen Personen, die sehr viele alte Freundschaften hat und sie auch sehr schwer aufgibt.
Mhm.
Das ist sicher ein Thema bei mir.
Ja.
Freundschaften zerbrochen, ja, meistens sind das Situationen, in denen man sich gestritten hat, und ich bin jemand, wenn ich eine Situation sehe und, wie soll ich sagen, meinen Fehler dabei nicht ansehe, und ein Streit sollte immer zweiseitig sein,
mhm.
also dann muss ich einfach sagen, okay, ciao.
Ja.
Also sehe ich keine weitere Zukunft mit dir.
Ja.
Da bin ich dann sehr...
Rigoros.
Rigoros und sehr schnell auch dabei,
jo.
Die Freundschaft zu kübeln.
Mhm.
Ich kann dir nicht mal so eine Geschichte nennen wie du.
Ja.
Weil auch Freundschaften, ich hatte zum Beispiel eine Freundschaft, die ist vor diesen 7,5 Jahren zerbrochen.
Ja.
Und wir haben uns das letzte Jahr gesehen und eigentlich darüber, wir haben nicht darüber gelacht, aber wir haben gesagt, hey, lass wir es mal beiseite.
Ja.
Und heute sind wir wieder auf einem normalen Stand. Also, dabei kann, ja, was soll ich sagen?
Ja.
Gibt es bei mir nicht viele Menschen, die ich, mit denen ich nichts mehr zu tun haben will.
Mhm.
So.
Also, da wir jetzt erst uns in der Hälfte des Buches befinden,
ja.
werde ich jetzt mit Lara ausmachen, dass wir eine Doppelfolge draus machen.
Gut, gib mal einen Handschlag drauf.
Gib mal einen Handschlag drauf. Und zwar aus dem Grund, ich glaube, ihr habt jetzt schon sehr viel über uns erfahren.
Sehr viel,
ja. Machen wir dann so, was bei mir so geht, Teil 2.
Ja.
Weil es geht jetzt hier vor allem darum, dass das sehr viele unterschiedliche, sehr schwierige Themen sind. Also, dann hören und sehen wir uns für dieses Buch ein anderes Mal.
Ja. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, wann immer ihr diese Folge hört. Bis zum nächsten Mal bei
Die Bücherchronisten.